Mütterlich exprimiert. Genetik am Küchentisch. Mit Sandra und Elena.
Jetzt sind wir jetzt auch so in der Landwirtschaft unterwegs. Und ein großer Streitpunkt, glaube ich, etwas, was wirklich am allerkontroversesten diskutiert wird, sind transgene Pflanzen. Es ist ja in Deutschland so, dass wir uns entschieden haben, also sprich die Bundesregierung hat sich entschieden, dass in Deutschland keine genveränderten Pflanzen, transgene Pflanzen, angebaut werden dürfen.
Ja.
Wir dürfen Produkte von transgenen Pflanzen importieren.
Ja.
Sowohl als Futtermittel als auch als Lebensmittel.
Also die Rohstoffe.
Dürfen wir importieren.
Ja.
Aber wir dürfen sie nicht anbauen.
Nein. Wir dürfen sie aber konsumieren und in Umlauf bringen.
Ja, genau.
Die Produkte.
Ja. Sofern sie eine Zulassung haben.
Ja.
Ja. Okay. Über diese Kontroverse können wir vielleicht gleich im Anschluss nochmal ein bisschen sprechen. Aber erstmal würde mich interessieren, du hast das Agrobakterium im vorigen Podcast ja schon erwähnt. Vielleicht kannst du da eben nochmal weitermachen. Wie könnten jetzt so transgene Pflanzen hergestellt werden? Weil die können ja nicht einfach so ein Plasmid ablesen.
Wir auch nicht.
Wir auch nicht, genau.
Also bei uns funktioniert das auch nicht so.
Warum eigentlich?
Weil wir Eukaryoten sind.
Genau, Zellkern haben. Weil Proteinbiosynthese bei uns räumlich getrennt ist. Und dass dann nicht alles gleichzeitig vorhanden ist.
Genau. Etwas komplexer strukturiert, sowohl räumlich als auch vom Zeitpunkt her.
Ja.
Das ist okay. Der Unterschied. Genau. Und bei Pflanzen ist es ähnlich. Auch da haben wir erstmal nicht, also wir haben zwar technisch die Möglichkeit, aber keinen Nutzen davon, einfach ein Plasmid in die Zelle zu schmeißen und zu sagen, das machst du jetzt mal eben.
Mhm.
Dann sagt die Pflanzenzelle genau nicht. Das mache ich nicht. Und da hat man festgestellt, dass es natürlich vorkommt, wie du eben schon sagtest, wir beobachten immer irgendwas und dann leiten wir eine Technik davon ab. Bakterien gibt, die Pflanzen befallen können, die dann quasi ja so Art Tumorzellen induzieren oder Tumorzellen fördern, also ungehemmtes Wachstum an bestimmten Stellen. Das heißt, diese Bakterien haben eine Möglichkeit gefunden, ihre DNA in die Pflanzenzelle einzuschleusen, und zwar so, dass sie exprimiert wird.
Okay.
Und das haben die geschafft über tumorinduzierende Plasmide.
Okay.
Die sie natürlicherweise haben.
Ja. Aber wenn ich jetzt, dann mache ich die Pflanze ja krank, wenn ich das Plasmid nehme.
Genau. Also man hat das Plasmid aus diesen Bakterienzellen extrahiert quasi, wieder rausgeholt und hat sich genau die Stellen angeguckt, von denen man vermutet, dass da diese tumorinduzierenden Informationen liegen. Und die hat man unschädlich gemacht.
Okay.
Also man kann sie entweder komplett rausschneiden oder wie eben einfach etwas hineinbasteln, so dass diese Stelle unbrauchbar wird und das eben unterdrückt wird, diese Fähigkeit. Also sie können die Pflanze nicht mehr in dem Sinne krank machen, so dass die Pflanze daran stirbt.
Okay, okay.
Das ist ja nicht der Sinn. Aber diese Eigenschaft des Bakteriums und damit auch des Plasmids, dass die Erbinformation in die Pflanzenzelle eingeschleust wird und eingebaut wird, ist nach wie vor erhalten.
Das heißt, es wird dann wirklich genomisch verankert. Ne?
Genau.
Es wird richtig in dieses Pflanzengenom eingebastelt.
Das ist ganz entscheidend.
Ja.
Weil das brauchen die Bakterien nicht.
Ja. Ja. Okay. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass dabei auch ziemlich viel schief geht, oder?
Oh ja.
Weil kann ich denn sagen, genau wo es eingebaut werden soll in der Pflanzenzelle?
So ganz zielgerichtet nicht.
Mhm. Das heißt, es könnte irgendwo in diesem Genom von der Pflanze eingebaut werden, wenn ich Glück habe, in irgendeinem der
weniger relevanten Bereiche.
Genau. Oder dann, wenn ich Pech habe, genau in einem Gen, das für die Pflanze aber irgendwie essentiell, vielleicht für die Photosynthese wichtig ist.
Ja.
Und dann düdüm.
Ja.
Okay. Das heißt, ich brauche ja auch wirklich viel Material. Ich habe auch gehört, dass das gar nicht so wahnsinnig effektiv ist.
Mhm.
Also man kriegt das. Irgendwie muss man doch, glaube ich, diese Pflanzenzellen in so einer Tumorlösung, also in TI-Plasmid-Lösung, waschen. Und nur eine von 100 im Schnitt nimmt das überhaupt auf.
Mhm.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, das da irgendwie reinzukriegen?
Indem man schießt.
Genau.
Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
Partikelkanone. Also irgendwie Goldpartikel bestückt mit meinen Plasmiden. Aber auch das ist nicht so, dass es dann reinkommt, ist gar nicht so unwahrscheinlich, aber dass es wirklich eingebaut wird, ist relativ selten. Und dass es dann noch an der richtigen Stelle, also an einer für mich vernünftigen Stelle, ohne Verlust eingebaut wird, ist noch seltener. Nichtsdestotrotz funktioniert es.
Ja.
Der BT-Mais ist genauso hergestellt worden.
Ja.
Ja. Aber es dauert halt.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Wenn ich so viele Versuche brauche, dann dauert es auch länger. Zumal ich ja nicht alle Fehlversuche komplett verwerfe, sondern da viel mit Rückkreuzungen und so weiter arbeite, um ungewollte Eigenschaften, die ich aus Versehen produziert habe, auch wieder rauszukreuzen.
Und auch da müssen wir dann immer gucken, wird wirklich mit Pflanzenmaterial, also wenn wir uns jetzt so eine Pflanze vorstellen, einer jungen Pflanze gearbeitet oder wirklich mit Zellkultur im pflanzlichen Bereich, weil nur weil die Zellen das aufgenommen haben, es ist ja nach wie vor eine Zellkultur und bis daraus eine Pflanze wird,
dauert auch nochmal.
Genau, das ist ein weiter Weg.
Ja. Aber spannend ist, dass es geht, ne?
Ja.
Also das einfach, das muss man sich vielleicht auch nochmal klar machen, das ist nämlich ein Vorteil von Pflanzen, den wir jetzt so gar nicht haben. Diese Pflanzenzellen sind totipotent. Das heißt, aus so einer einfachen Blattzelle kann am Ende wieder eine ganze Pflanze werden.
Ja.
Das funktioniert bei uns ja nicht.
Nee.
Somit. Wir nehmen mal eine Hautzelle, legen die auf den Nährboden und zack, klein Sandra.
Wenn du das schaffst, ist dir der Nobelpreis sicher.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das will.
Nein.
Ja, okay, gut. Transgene Pflanze. Okay, das ist jetzt so die klassische Methode, wie man transgene Pflanzen herstellen kann.
Mhm. Wenn wir etwas einbauen wollen, was sie natürlicherweise nicht haben.
Genau.
Und dann am besten noch aus Art fremden oder weit entfernt verwandten Organismen.
Ja. Jetzt gibt's aber auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt vor allem eine sogenannte neue Gentechnologie. Ganz so neu ist sie jetzt auch nicht mehr, aber historisch gesehen vergleichsweise sehr neu, das ist das CRISPR-Cas9-System.
Mhm.
Damit kann man auch artfremde Gene einbringen, aber man kann vor allem auch am Genom selber Änderungen vollziehen. Aber bleiben wir mal kurz beim artfremde Gene einbringen. CRISPR-Cas9 ist die Genschere, so wird es genannt. Es gibt auch andere Genscheren, gab es auch früher schon, gehen wir jetzt aber nicht groß drauf ein. Wir bleiben bei CRISPR-Cas9. Das stammt ja aus Bakterien, dieses System.
Wofür brauchen die das?
Die brauchen das, um sich gegen Eindringlinge, sprich Viren, zu wehren. Die haben ja nicht wie wir ein Immunsystem.
Okay.
Wir haben ja B-Zellen, T-Zellen, bilden Antikörper und so weiter. Das haben die alles nicht. Die haben zum einen ein paar Restriktionsenzyme zur Abwehr, aber sie haben eben auch dieses CRISPR-System zu einer spezifischen Abwehr. Das heißt, sie werden von einem Virus befallen und dann wird diese virale DNA zum Beispiel wird gescannt und dann wird da ein Stückchen rausgeschnitten. Und das Stückchen wird im eigenen Genom an einer ganz bestimmten Stelle eingebaut. Das ist eine sogenannte Spacer-Region, also eine Art Platzhalter-Region. Da kann ein Stückchen von der viralen DNA eingebaut werden.
Okay.
Und direkt daran anschließend ist eine Repeater-Sequenz. Das heißt, das sind Sequenzen Repeat. Repeats hatten wir schon mal bei den Short-Tandem-Repeats, also Basen in einer Abfolge, die sich wiederholen. Das heißt, ich habe eine Repeater-Sequenz und direkt danach eingebaut meine Spacer-Sequenz aus dem Virus, eine Erkennungssequenz für den Virus. Und das zusammen ist jetzt die sogenannte CRISPR-Region.
Ja.
Hiervon kann die Bakterienzelle jetzt eine sogenannte CRISPR-RNA bilden. Ein Teil dieser RNA besteht eben aus der Spacer, also viraler Information, und der andere Teil aus ihrem eigenen Genom.
Mhm.
Diese CRISPR-RNA soll am Ende dazu dienen, wenn ich wieder von so einem Virus befallen werde, den ganz schnell zu detektieren.
Mhm.
Den ganz schnell zu finden. Wie so eine Art Sonde, kann man sich das vorstellen. Jetzt gibt's noch ein paar andere Dinge, die dazugehören. Das Bakterium bildet auch eine sogenannte Tracer-RNA. Die bindet an diese CRISPR-RNA und zusammen bilden die ein Komplex. Und dieser Komplex kann an ein Enzym binden. Das ist das Cas-Enzym.
Okay.
In unserem Fall Cas9. Und gemeinsam, wenn das aneinander gebunden hat, wenn dieses Cas9, man sagt auch, beladen ist mit dieser CRISPR-RNA, dann ist das Ding aktiv. Und sobald eine fremde DNA reinkommt, eine virale DNA, rast dieses Enzym an dieser Virus-DNA entlang und guckt, passt irgendwo diese, ich nenne es mal Sonde, die ich dabei habe, also diese CRISPR-RNA, passt die irgendwo perfekt dran? Wenn ja, rastet dieser Komplex ein und das Cas9 kann jetzt einen Doppelstrangbruch herbeiführen. Das heißt, es schneidet diese Virus-DNA und damit ist der Virus hinfällig.
Ja.
Also es wird einfach dann nicht mehr ein Virus hergestellt
Der weil die haben ja keine Reparatursysteme.
Genau. Also eigentlich total cool. Ne?
Ja.
Ich gucke einfach, habe ich die Sequenz irgendwo schon mal? Ah, da bist du, du gehörst nicht zu mir, du bist ein Virus, zack, bumm, ich zerschneide dich, Ende Gelände. Du befällst mich nicht. Damit das möglichst schnell geht, gibt es noch eine sogenannte PAM-Sequenz. Diese PAM-Sequenz kann 2 bis 6 Buchstaben lang sein. Das kommt darauf an, aus welchem Bakterium das Ganze kommt. Im Labor eingesetzt wird gerne ein 3-Buchstaben-Code, der nennt sich NGG. Also N steht für irgendein Nukleotid, gefolgt von 2 Guanin.
Mhm.
Also AGG, TGG, CGG, GGG, egal wie. Aber diese Sequenz, diese PAM-Sequenz, ist eine Art Erkennungssequenz auf dieser Virus-DNA. Und dieses Cas-Enzym rennt jetzt diese Virus-DNA entlang und sucht nach diesen PAM-Sequenzen. Das geht nämlich schneller, als würde sie, wie bei so einem Reißverschluss, immer nur eine Base, ein Nukleotid weiterrutschen, um jedes Mal zu testen, passt jetzt vielleicht meine CRISPR-RNA.
Ja.
Das würde zu lange dauern. Dann würde sie trotzdem in der Zwischenzeit schon Virus herstellen, etc. Deshalb gibt es diese PAM-Sequenzen als Erkennungssequenz für mein Cas-Protein. Also es ist eine total tolle Geschichte eigentlich, was Bakterien sich da haben einfallen lassen. Und darauf sind 2 Forscherinnen dann irgendwann mal gestoßen. Aber vor allem, worauf sie auch gestoßen sind, ist, dass sie das Ganze künstlich herstellen können. Beim Bakterium ist es so, dass diese CRISPR-RNA und diese Tracer-RNA ein Komplex eingehen, also aneinander binden. Und jetzt hat man festgestellt, dass man im Labor diese beiden Stränge hinten über eine Schlaufe miteinander verbinden kann.
Mhm.
Einfach zusammen synthetisieren.
Okay.
Wie zusammenbinden im Prinzip. Dadurch ist das Ganze sehr viel stabiler.
Ja.
Und ich kann das künstlich erzeugen. Ich kann also, ich weiß die Sequenz für meinen Tracer-Bereich, das stelle ich her und ich kann diesen CRISPR-Bereich künstlich erzeugen. Jetzt muss ich also in eine Zelle eigentlich nur noch diese, bei uns heißt das SG-RNA, auch Single-Guide-RNA genannt, heißt also nicht mehr CRISPR, sondern SG. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch das in so eine Zelle einschleusen und das Enzym. Also ich muss diesen Apparat, den muss ich der Zelle zur Verfügung stellen.
Ja.
Da bemühe ich mich auch wieder dem Agrobakterium, denn ich packe das Ganze auf ein Plasmid.
Mhm.
Die Information, wie stelle ich dieses Cas9 her, wie kann ich das bilden, plus meine RNA, ich nenne sie jetzt weiter CRISPR-RNA. Ja? Und dann ist das in der Zelle drin. Und weil ich ja bestimmen kann, wie meine CRISPR-RNA aussieht, kann ich also entscheiden, an welcher Stelle im Genom soll jetzt geschnitten werden.
Das ist praktisch, oder?
Das heißt, ich verändere jetzt wirklich aktiv in dieser Zelle. Vorher habe ich einfach nur was reingegeben und gehofft, dass die Zelle das alles selber macht.
Jetzt bist du am Ort des Geschehens.
Und jetzt bin ich am Ort des Geschehens. Jetzt kann ich sagen, hier an dieser Stelle bitte schneiden. Und wenn ich noch andere Enzyme dazu reinbringe, dann kann ich sogar ein artfremdes Gen an diese Stelle einklonieren sozusagen. Wenn ich einfach nur schneide, dann gibt es ein Reparatursystem. Und dieses Reparatursystem würde einfach sehen, oh Gott, da ist ein Doppelstrangbruch. Das bedeutet für mich wahlweise den Tod. Also ich muss das unbedingt reparieren, sonst funktioniert hier gar nichts mehr. Und dieses Reparatursystem schnappt sich dann auf gut Deutsch die Nukleotide, die gerade drumherum fliegen und baut die wieder ein. Dabei entstehen Fehler, weil ich habe ja einen Doppelstrangbruch. Ich schneide ja nicht nur aus einem Strang was raus und habe ja dann noch das Gegenstück als Kopie und kann das wieder richtig reparieren, sondern ich habe jetzt einen Doppelstrangbruch und jetzt wird einfach irgendwas eingebaut und wieder zusammengefügt, bis ich beide Enden wieder zusammengefügt habe.
Und ich habe keinen Einfluss darauf, welche Basen eingebaut
werden. Ich habe null Einfluss darauf, welche Basen eingebaut werden. Das heißt, das kann ich machen, wenn ich ein Gen ausschalten will.
Ja.
Ja. Dann kann ich einfach sagen, okay, du liebe Pflanze sollst jetzt bitte Gen XY nicht mehr herstellen. Also schicke ich CRISPR-Cas da rein und sag an dieser Stelle bitte schneiden und das dann gerne so im Promoter-Bereich oder so. Ja. Damit auch nicht jetzt unbedingt ein anderes
Protein
gebildet wird, das vielleicht irgendwas anderes macht, was ich gar nicht will, sondern gerne dann irgendwo im Promoterbereich, damit es gar nicht erst abgelesen wird. Und somit kann ich ein Gen ausschalten. Spannend finde ich, wir haben uns in der Vorlesung ein Beispiel angeguckt. Es geht um die Mehltau-Resistenz bei Weizen.
Mhm.
Gerste hat ja natürlicherweise eine Mehltau-Resistenz und man hat auch herausgefunden, an welcher Stelle dieses MLO-Gen, das dafür verantwortlich ist, anders aussieht, anders funktioniert, wie auch immer, im Gegensatz zum Weizen.
Mhm.
Weizen ist jetzt genomisch gesehen ein bisschen komplizierter. Ja, wir haben ja jetzt, also ich finde uns ja schon kompliziert mit unserem diploiden Chromosomensatz, aber Weizen ist ja nur hexaploid. Das heißt, wir haben im Prinzip drei Genome.
Halleluja.
Drei diploide Genome da drin. Und jetzt müssen wir aber an jedem Genom, immer, überall, an jedem Allel, müssen wir da eine Veränderung machen in diesem MLO-Gen. Das kriegen wir mit dem Agrobakterium auch hin, vielleicht in 20 Jahren. Ja. Also weil es dauert, wir haben ja gerade schon festgestellt, es dauert.
Ja.
Mit Rückkreuzungen hast du nicht gesehen. Also es würde ewig dauern. Mit CRISPR-Cas jetzt können wir einfach sagen, wir schicken euch da rein. Und ihr wisst ja, wo ihr zu schneiden habt. Und dann macht ihr Kap, 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 Kap. Und zwar überall an einer Stelle, die für alle Genome gleich ist. Haben das Ding ausgeschaltet. Und plötzlich sehen wir, eine Resistenz gegen Mehltau. Und da wir CRISPR-Cas reinbringen, es wird ja eingebaut.
Ja.
Aber es wird ja nicht eingebaut in jedem Genom auf jedem Chromosom.
Mhm.
Sondern es wird irgendwo einmal eingebaut. So die Theorie. Vielleicht auch zweimal. Aber wenn ich das Ganze jetzt über Mendelsche Regeln weitervererben lasse, dann wissen wir über die Spaltungsregel, das ist nochmal Genetik Wittmann, hallo, dass im Verhältnis 1 zu 2 zu 1 sozusagen in 25% der Fälle CRISPR-Cas draußen ist. Und dann habe ich meine genetische Veränderung drin, sprich den Cut im MLO-Gen, aber CRISPR-Cas nicht mehr drin. Damit nicht transgen.
Ja.
Irgendwie
verstehe.
Immer noch genetisch verändert, weil ich habe was weggeschnitten, aber nicht mehr transgen.
Aber das transgene Instrument ist nicht mehr anwesend.
Das ist nicht mehr anwesend. Und jetzt sind wir in einer absoluten Grauzone. Und das ist so ein Punkt, wo sich Wissenschaftler und Politik total streiten. Und zwar in jede Richtung. Beide Lager in der Wissenschaft, beide Lager in der Politik. Ganz wichtig, dieses Thema ist super spannend, enorm wichtig, zukunftsentscheidend auf jeden Fall. Egal, wie es ausgeht. Und es wird keine absolute Lösung dafür geben, denn es ist nicht schwarz-weiß. Wenn wir mal ehrlich sind, ist es eben nicht schwarz-weiß. Weil hier könnte man jetzt auch sagen, diese Mutation, die kann ich ja nun auch rein züchterisch erzeugen,
mhm.
ne, wenn sie irgendwann mal aufgetreten ist. Und es ist kein Transgen mehr drin etc. Will ich an dem Punkt wirklich noch von genveränderten Organismen sprechen?
Ja. Verstehe, ja. Also ich könnte theoretisch, wenn ich den Bereich kenne und lange genug radioaktiv bestrahle zum Beispiel, diese Mutation künstlich herbeiführen.
Mhm.
Aber wir wissen ja, das sieht die EU relativ entspannt und sagt, das ist nicht transgen.
Genau, so. Also hätte ich es jetzt mit Radioaktivität gemacht, und wir reden hier von Radioaktivität, ja, die auch, also ich will mal ganz ehrlich sagen, so richtig gut ist die auch nie.
Nee.
Ja?
Nee, da gibt es nichts Schönes drin.
So, also wir reden hier von Radioaktivität oder von erbgutveränderten Chemikalien. Wenn wir mit erbgutveränderten Chemikalien arbeiten, wir auch im Labor.
Hm.
Und wir beide sind, glaube ich, immer froh, wenn wir es nicht müssen.
Ja, keine schöne Sache.
Keine schöne Sache, genau. Also ich könnte es damit erzeugen. Ja, und jetzt habe ich es schnell, ich habe es sehr zielgerichtet erzeugt und ich habe auch nichts Transgenes mehr drin. Kann ich immer noch von genveränderten Organismen sprechen in der EU unter der Bezeichnung gentechnisch verändert. Die EU, der Europäische Gerichtshof, hat 2018 entschieden, ja, das kann ich.
Okay.
Ja. Die haben CRISPR-Cas untergeordnet, einfach unter GVO, gentechnisch erzeugt. Ja, aber darüber kann man natürlich diskutieren. Kann
wird bestimmt in Zukunft weiter diskutiert.
Wird auch weiter diskutiert. Ja. Muss auch diskutiert werden.
Ja.
Also sehe ich schon so. Weil auch da machen wir uns nichts vor. Was? 30% Einbußen locker durch Mehltau? Und auch da geht es irgendwann um sowas wie Welthunger.
Ja.
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 Und es geht auch um sowas wie Einsatz von Fungiziden. Weil das ist im Moment das Einzige, um den Mehltau irgendwie beizukommen. Ich muss Fungizide aufs Feld streuen.
Ja.
Ich muss spritzen. Das meine ich mit nicht schwarz-weiß.
Ja, ja. Also genau, es gibt viele Perspektiven. Man kann da eigentlich nicht absolut pro oder absolut kontra sein.
Nee.
Weil auch wir wissen ja, so gut wie CRISPR-Cas ist,
auch da kann was schiefgehen.
Auch da kann was schiefgehen.
Ja.
Wir haben das nicht voll unter Kontrolle.
Ja.
Also die Natur spielt da schon noch ein bisschen auch nach ihren eigenen Regeln. Und so richtig vorhersagen können wir das Ergebnis nicht. Und das ist natürlich im Labor jetzt nicht so tragisch, weil das alles ein gesicherter Rahmen ist.
Ja.
Aber logisch, wenn man das jetzt in die Umwelt hinausträgt und im großen Maßstab anbaut auf, ich weiß nicht, wie viel Hektar allein in NRW. Puh.
Ja, ja. Also was man bei gentechnisch veränderten Pflanzen grundsätzlich immer beachten muss. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt wirklich sagen muss, für mich persönlich besteht ein Unterschied, ob transgen oder im eigentlichen Genom rumgefuscht, auf gut Deutsch. Ja, das ist für mich persönlich schon noch ein Unterschied.
Okay.
Das ist aber tatsächlich erstmal eine persönliche Einstellungssache. Ja. Da muss man nochmal genauer gucken. Dann muss man gucken, was bringt es uns? Also weshalb mache ich das?
Mhm.
Was für Vorteile bringt es? Geht es nur um Ertragssteigerung? Geht es darum, irgendwelche Insektenschutzmittel oder sonst irgendwas runterzufahren? Also das, die Umwelt nicht mehr zu belasten über bestimmte Insektizide. Auf der anderen Seite produziere ich ja jetzt BT-Mais, absolutes Beispiel, produziere ich ja jetzt Insektizide. Wie sieht's aus mit Resistenzen? Können sich Resistenzen in Insekten bilden gegen dieses natürlich hergestellte Insektizid? Wie groß ist die Gefahr da?
Ja.
Welche
ökologischen Auswirkungen hat das aufs gesamte System?
Welche ökologischen Auswirkungen hat es dann auf das gesamte System? Wie sieht es aus mit Nicht-Zielorganismen?
Ja.
Ja? Schmetterlinge bei BT. Wie sehr sind die in Gefahr oder nicht in Gefahr?
Ja.
Da gibt es jede Menge Studien, tatsächlich auch welche aus Deutschland, die seit 25 Jahren an diesem BT-Mais-Gedöns forschen und die sagen, es hat eigentlich keine Auswirkungen auf die Umwelt.
Eigentlich.
Ja. Also auch sehr vehement. Ne? Mhm. Also sie konnten in der Artzusammensetzung nichts nachweisen, was nicht den natürlichen Schwankungen entspräche. Was heißt das? Es soll heißen, ja, in dem einen Jahr hatten wir weniger Schmetterlinge, aber das ist durchaus im Rahmen dessen, was natürlich auch zu beobachten ist. Das ist immer sehr schwer, einen Schmetterlingsrückgang dann auf etwas, auf ein Single-Ereignis sozusagen zurückzuführen. Aber andere Studien haben eben gezeigt, dass in den USA der Maiswurzelbohrer Resistenzen entwickelt hat gegen diesen BT-Mais. Und zwar nicht so knapp.
Das ist das, was wir nicht wollen.
Das ist das, was wir nicht wollen. Aber auch da muss man dann wieder gucken, was ist jetzt die eigentliche Ursache. Diese Resistenzbildung kann immer passieren. Die kann auch passieren, wenn ich immer dasselbe Insektizid aufs Feld bringe, weil ich keinen Fruchtfolgewechsel habe und immer dieselbe Frucht anbaue. Dann kriege ich das genauso.
Es ist kein Allheilmittel.
Es ist kein Allheilmittel, definitiv nicht. Und wir müssen so oder so immer auch verantwortungsvoll mit umgehen, dass die USA es nicht gemacht hat, wissen wir auch.
Ja.
Da sind sehr viele Hektar nicht mehr zu gebrauchen für die landwirtschaftliche Nutzung, weil dort super Unkräuter draufstehen. Das ist auch so eine Geschichte. Transgen kann ja auch heißen Herbizidtoleranz.
Ja.
Das finde ich jetzt tatsächlich auch ziemlich kritisch.
Ja.
Weil in dem Moment, wo ich eine Pflanze habe, die gegen ein bestimmtes Herbizid tolerant ist, baue ich diese Pflanze an, kippe ein Totalherbizid da drauf, alles geht kaputt, nur meine Pflanze nicht. Ein Einsatz von einem Totalherbizid ist, Entschuldigung, immer ein Tritt in den Arsch für die Artenvielfalt. Immer.
Ja.
Auch da, die Biologie treibt ihre Späße. Es gibt dann Unkräuter, die warum auch immer nicht genug von der Dosis abbekommen haben und die haben es überlebt und die bilden eine Resistenz aus. So passiert in den USA. Ganz viele Flächen die super Unkräuter haben, wo nichts mehr gegen wird, die sind für die landwirtschaftliche Produktion entzogen worden. Und auch da sind wir wieder beim Thema Welthunger.
Ja.
Ja? Also,
es muss sich die Waage halten.
Genau, ja? Ich finde es halt auch so spannend,
ja,
dass du ganz viele Beispiele pro und ganz viele Beispiele contra finden kannst.
Ja.
Und dass es sich insgesamt vielleicht die Waage hält, dass man wirklich immer Einzelfallentscheidungen machen muss. Dass man so viel zu berücksichtigen hat. Das heißt natürlich die ganze Umwelt, das ganze Ökosystem. Es muss berücksichtigt werden, sofern man das kann. Und es fällt uns ja sehr schwer, diesen gesamtheitlichen Blick wirklich zu haben, weil wir gar
teilweise
nicht,
haben wir ihn ja auch noch gar nicht.
Nein, weil wir
also auch forschungstechnisch ja, noch gar
ja, ja,
nicht.
Ja,
ne?
Ja, mal abgesehen davon. Dann kommt aber ja auch noch sowas dazu wie der sozioökonomische Blick.
Ja.
Das heißt, es gibt Landwirte, die finanziell in den Ruin getrieben werden, weil sie plötzlich abhängig werden von irgendeiner Industrie, die dieses Saatgut herstellt und immer höhere Preise abruft und. Ja?
Da zielt so auf die USA und Südamerika.
Ja, unbedingt, ja.
Ja.
Aber
ja.
Wo wirklich Katastrophen passieren. Es geht hier um, bei genveränderten Pflanzen geht es immer um Patentrechte, immer. Es geht ja immer ums Geld.
Da steht auch eine gewisse Lobby dahinter.
Aber unbedingt. Also das ist
auch ein Punkt.
Ein anderer Punkt ist dieser Golden Rice. Ich erzeuge Reis mit einer Vorstufe von Vitamin A und kann damit diese irrsinnig hohe Zahl an Menschen, die unter Vitamin A-Mangel leiden, erblinden und teilweise daran sterben, reduzieren. Und eventuell sogar deutlicher reduzieren, als ich das mit den herkömmlichen Mitteln, die ich bisher anwende, schon kann. Also es ist nicht so, es geht nicht schon eine Lösung dafür. Wir verteilen Vitamin A-Präparate. Das kann ich machen. Das eigentliche Problem, warum die Vitamin A-Mangel haben, liegt ja jetzt nicht daran, dass Reis generell zu wenig Vitamin A hat. Sondern es liegt daran, dass die Menschen in einer so großen Armut leben, dass sie keinen Zugang zu einer vielseitigen Ernährung haben.
Ja, ausgewogen, ja.
Das heißt, unser eigentliches Problem wird damit nicht gelöst.
Es wird übertüncht.
Es wird übertüncht und im schlimmsten Fall führt es dazu, dass sie sich noch einseitiger ernähren, weil jetzt kriegen sie ihr Vitamin A ja über den Reis.
Und auch das ist nicht die Lösung.
Aber moralisch gesehen geht es erstmal auch um Menschenleben. Und auch hier wieder, ich finde es kein bisschen schwarz-weiß. Und das ist, glaube ich, so unsere Aufgabe, dass wir zum einen aufklären darüber, wie funktioniert das alles, wo bestehen Risiken. Und dass wir uns jedes Mal wieder neu fragen, wie sieht's mit Kosten-Nutzen aus?
Und zwar gesamtheitlich gesehen. Wenn wir das jetzt zusammenfassen wollen, ich glaube, wir haben da beide keine abschließende Meinung zu.
Nein.
Kann ich auch gar nicht haben, muss ich sagen. Finde ich, ist auch bei jedem Thema wieder so total individuell, so wie mit dem Reis. Das, finde ich, sieht man zum Beispiel ganz anders als mit dem Mais oder mit Weizen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, man muss einen Blick darauf werfen, wie funktioniert die Gentechnik, also wie werden die Organismen hergestellt, von denen wir uns etwas erhoffen, welche Auswirkungen haben sie auf das gesamte Ökosystem, da dürfen wir natürlich jetzt in dem Fall nicht nur die Insekten betrachten, wir müssen auch die Tiere betrachten, die sich davon ernähren und die sich davon ernähren und den ganzen Kreislauf, da wird's dann schon sehr undurchsichtig. Dann dürfen wir natürlich auch, was du gesagt hast, Mutationen an sich, also die Umwelt nicht vergessen. Auch die spielt nach ihren eigenen Regeln. Wir haben natürlich auch Migration von nicht nur Menschen, sondern auch Tieren und Pflanzen, die auf einmal hier auftauchen, die wir so nicht hatten.
Ja.
Der Klimawandel, der da auch noch mitspielt.
Unbedingt.
Gar nicht vorhersehbar ist. Also werden wir nächstes Jahr eine Dürre haben oder werden wir überschwemmt mit Wasser?
Ja.
Keine Ahnung, wissen wir nicht. Und wir müssen auch so ein bisschen gucken, geht es darum, dass einer unfassbar viel Geld damit verdient? Geht es um alle Bevölkerungsschichten, die wir damit abholen wollen? Haben überhaupt alle Menschen Zugang dazu?
Ja.
Ist es gewollt oder nicht?
Ja.
Und das sind, glaube ich, schon, wenn man sich all die Punkte mal auf eine Karte schreibt, Hut ab, wer da den Überblick behält und sagt, und ich habe trotzdem eine ganz manifestierte Meinung.
Ja, absolut. Um nochmal auf CRISPR-Cas zu kommen, was ja, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen kurz dargestellt, als es, wie es auch gehypt wird, als Heilsbringer. Wir haben jetzt schon gesagt, auch da können Fehler passieren.
Ja. Sogar im ganz kleinen Maßstab. Das haben wir ja hier im Labor schon gesehen.
Genau.
Das läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt.
Nein. Es ist, aber von der Theorie her wäre es halt tatsächlich eine relativ simple, tatsächlich auch nicht so kostenintensive Methode etc. Jetzt hat man sich die Frage gestellt, das vielleicht zum Abschluss noch zu transgenen Pflanzen. Man hat sich die Frage gestellt, ob es nicht vielleicht cool wäre, wenn wir den Pflanzen einfach das System so zur Verfügung stellen würden, dass sie in der Lage wären, auf Viren oder sonstige Schädlinge in der Weise einfach zu reagieren. Dass sie das selber platt machen. Ja. Also, dass wir jetzt nicht mehr ein Gen für ein Toxin einfügen müssen, damit Schädlinge kaputt gehen oder sonstiges, sondern sie machen das einfach selber. Und da haben sie tatsächlich, gab es schon Versuche zu. Einen habe ich jetzt in der Vorlesung auch vorgestellt. Du kennst ihn, glaube ich, noch nicht, deshalb würde ich ihn dir gerne erzählen.
Ich bin ganz ohr.
Die Maniokpflanze. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Okay. Auch Cassava oder Yucca genannt. Diese Wurzelknollen gehören ja im subtropischen Regionen zu dem Grundnahrungsmittel, also Kartoffel der Tropen sozusagen. Die leiden gerade sehr unter der Ausbreitung der Mosaikkrankheit. Mhm. Also wir haben da den afrikanischen Maniok-Mosaikvirus.
Okay.
Die Pflanze sieht nahezu verkrüppelt aus, wenn sie von dem Virus befallen ist. Ich zeige dir jetzt mal hier dieses wunderschöne Foto, damit du eine Idee hast.
Ja.
Also wirklich total verschrumpelt, kleinwüchsig. Da kann man sich vorstellen, da ist nicht viel dran und dann wird auch nicht viel in der Knolle sein. Und hier hat man jetzt eben gesagt, ja super, dann, damit die sich dagegen wehren kann, dann geben wir der doch mal das CRISPR-Cas-System. Und dann soll sie mal aktiv werden. Wider Erwarten zeigte keine der transformierten Linien eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen den Virus.
Okay.
Als die beiden nicht transformierten. Keine. Und dann hat man sich natürlich gefragt, hä?
Ja.
Wieso? Also, dass Theorie und Praxis manchmal auseinandergehen, wissen wir alle, leicht geprüft, die im Labor arbeiten. Aber, ja, sie wollten dem systematisch jetzt auf den Grund gehen, haben also je Pflanze Genome von mindestens 100 Viren sequenziert, insgesamt 5000 Genome sequenziert und haben sich diese Zielgene angeguckt, wo die Genschere schneiden sollte und haben festgestellt, jo, bei einigen Viren hat es funktioniert. Da hat CRISPR-Cas ist wirklich aktiv geworden und hat ganz brav da geschnitten. Allerdings ergab die Genomanalyse auch, dass eine bestimmte Genomveränderung bei den Viren der transformierten Pflanzen sehr verbreitet war. Und zwar eine ganz bestimmte Punktmutation, ein Thymin zusätzlich, genau in dem Bereich von meiner Genschere.
Okay.
Und schon hat die Genschere nicht mehr funktioniert. Eine konservierte Mutation, die einen Selektionsvorteil darstellte.
Shit.
Und der Schluss tatsächlich war, dass die Technik, die eingesetzt wurde, das eigene Versagen begünstigt hat.
Ja.
Also sprich, dass diese CRISPR-Cas-Technologie dazu geführt hat, dass dieser Virus schneller mutiert.
Ja, als er in der freien Wildbahn das getan hätte.
Als er in der freien Wildbahn das einfach so getan hätte.
Und dadurch natürlich einen Selektionsvorteil hat.
Ganz genau.
Sich viel schneller ausbreiten konnte.
Ganz genau.
Ah.
Das ist ja jetzt blöd.
Ja, das ist, ja.
Und das hat etwas mit den Reparaturmechanismen zu tun, die wir so haben.
Ja.
Ja, weil dummerweise wird auch zur Not so eine Virus-DNA repariert.
Ja. Da-dim.
Genau.
Also etwas, was man nicht vorhersehen konnte.
Es gibt also einen guten Grund, warum Eukaryoten dieses System nicht zur Immunabwehr haben. Ja. Heißt, sie sind also ganz schnell davon ab und gesagt, da müssen erst noch ganz viele Untersuchungen gemacht werden und Ideen entwickelt werden, wie man denn das dann verhindern kann, dass da der Virus einfach zu schnell mutiert und also der Selektionsdruck sozusagen auf den Virus derart erhöht wird und Viren halt sehr schnell mutieren können. Das fand ich schon krass. Also eine wahnsinnige Wundertechnologie, die auch so richtig nach hinten losgehen kann.
Ja.
Fand ich jetzt als Beispiel aber auch nochmal ganz spannend.
Ja, deshalb aber zeigt eben, ne, also man kann es nicht so vorhersehen.
Genau.
Das ist ja das, glaube ich, wo ja warum auch die Wissenschaftler sich noch nicht so ganz einig sind, ne, und klares Go geben, sondern sagen, da ist ja noch das bisschen Unbekannte, was wir nie ausmerzen können.
Ja, genau.
Und so weit konnte keiner denken.
Ja. Okay, ich hoffe, wir haben viel Information und ganz viel zum Nachdenken mitgegeben.
Ja.
In diesem Podcast.
Ja.
War auf jeden Fall spannend, das zu diskutieren. Und demnächst, der letzte, da geht es dann um transgene Tiere.
Genau. Dann wird es noch komplizierter.
Dann wird es Frankenstein.
Ach, das liebe ich.
Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.